Sehr schön. Also ihr habt schon ein bisschen was von mir gehört und da mache ich mal direkt weiter. Ich glaube, die meisten großen Dinge in unserem Leben, die beginnen gar nicht groß. Für mich ist zum Beispiel total riesig, dass ich eine Frau und drei Kinder haben darf. Und der Gedanke, der mich dabei so fasziniert, ist, dass ich eigentlich überall austauschbar bin. Also da, wo ich Pastor bin, da gibt es auch noch ein paar andere Pastoren, da predigt halt heute jemand anders. Cool, das passt. In meinen Freundschaften. Ich habe keinen Freund, wo ich nur der einzige Freund bin, Gott sei Dank. Die haben alle auch noch andere Freunde. Und auch beim Sport habe ich zwar eine Trainingspartnerin, aber die ist gerade verletzt, da habe ich halt eine andere Partnerin oder einen anderen Trainingspartner. So. Aber es gibt vier Menschen auf dieser Welt, für die bin ich nicht einfach austauschbar. Es gibt drei Kinder, die haben nur einen Papa, das bin ich. Und es gibt eine Frau, die hat Gott sei Dank nur einen Mann. Und das ist meine Frau. Für mich ist dieser Gedanke ziemlich groß, dass ich überall, also ne, sonst steht Lennart hier, jetzt stehe ich hier, bin aber, kann man austauschen. So, aber da ist das nicht möglich. Und das alles hat vor 21 Jahren ziemlich unspektakulär begonnen. Eine Klassenkameradin von meiner Schwester, die hat sich eine CD ausleihen wollen. Und an dem Tag war nicht irgendwie so eine leuchtende Schrift am Himmel von wegen, Daniel, heute wirst du deine künftige Ehefrau kennenlernen, ihr werdet Kinder haben und an eine andere Stadt ziehen. Nichts von all dem, es war ein gewöhnlicher Tag. So, das Große beginnt oft im Kleinen. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ich kenne euch nicht so richtig, also ein paar kenne ich vom Gesicht her. Wenn du hier sitzt und mit Gott gar nicht so viel zu tun hast, dann kennst du trotzdem dieses Gefühl, was ich versuche zu beschreiben. Da ist vielleicht eine Veränderung in deinem Leben oder eine Freundschaft oder eine Entscheidung, aber in dem Moment selber merkt man gar nicht, dass hier was Neues anfängt, dass da was Entscheidendes ist, dass ein neuer Weg eingeschlagen wird. Auf einmal ist da einfach dieser Kontakt oder diese E-Mail oder dieser Anruf. Oder dieser Satz, der von nun an mit uns geht. Das Große beginnt im Kleinen. Und ich glaube, wenn du mal so überlegst, dein Leben, vieles, was dich heute prägt, das hat mal ganz klein angefangen. Das sind vielleicht die Sachen, die du heute gut kannst, die hast du nicht immer schon gut gekonnt. Dann sind da deine Angewohnheiten, deine Freundschaften, vielleicht das, was du glaubst und das, woran du zweifelst. Das hat alles mal klein angefangen. Ich glaube, das ist nicht nur eine Beobachtung so aus unserem Leben allgemein. Wir sehen das auch in der Bibel. Der große Gott des Universums, der beginnt immer wieder die Dinge im Kleinen. Und wenn wir heute hier sitzen und vor uns hinschwitzen, dann können wir vielleicht fragen, okay, ey, was kann unser kleines Leben schon verändern? Was macht das schon aus, dass wir uns hier jetzt in Stade treffen? Wenn es dir manchmal so geht, dann lass uns mal auf eine Entdeckungsreise gehen. Seid ihr bereit? Ja, mach schnell, es ist warm. Okay, let's go. So, unsere Tour, die beginnt nicht in Jerusalem im ersten Jahrhundert, so die Weltstadt des Glaubens, da passiert alles. Unsere Tour beginnt auch nicht in Rom, der Welthauptstadt damals, vielleicht das New York City der Antike. Nein, ich nehme euch mit nach Lystra. Schon mal gehört? Lystra? Wahrscheinlich war es genauso, wie es klingt. Ich lese euch mal was vor. Apostelgeschichte 16, Vers 1, da heißt es, nachdem Paulus die Stadt Derbe besucht hatte, erreichte er schließlich Lystra. Und jetzt gebe ich euch ein paar Infos dazu. Lystra ist eine kleine Stadt und die befindet sich auf dem Gebiet der heutigen Türkei. Als Paulus da zum ersten Mal hinkommt, ja, so einer der Christen der ersten Stunde, da sind die Leute erst total begeistert, weil sich eine Wunderheilung ereignet. Und dann passiert etwas, was ihr wahrscheinlich gar nicht kennt, aber was seit 2000 Jahren Gemeinschaft kaputt macht. Leute fangen an zu reden. Und dieses Gerede, das breitet sich aus und irgendwie kippt die Stimmung da, wo vorher Begeisterung war. Dann ist auf einmal der Wunsch, diese Menschen zu steinigen. Lystra war viel kleiner als eure Stadt Stade, aber ich glaube, es gibt ein paar Ähnlichkeiten zu der Kultur, in der ihr heute lebt. Die Menschen in Lystra zum Beispiel, die kannten die biblischen Geschichten kaum. Wahrscheinlich geht es deinen Kollegen auf der Arbeit ähnlich. Es herrschte so eine Mischung aus weltlicher Kultur, römisch-griechisch und heidnischem Aberglauben. Auch das gibt es vermutlich in eurer Stadt. Und die Wunder, die sie erlebt haben, das, wo Gott was gewirkt hat, das haben sie durch ihre kulturelle Brille interpretiert. Ja, das müssen die Götter gewesen sein und so. Und viele Menschen in unserem Land heute, die würden sich vielleicht nicht als religiös bezeichnen, aber das heißt ja nicht, dass die Menschen in Stade keine spirituellen Fragen hätten. Zum Beispiel, wie finde ich inneren Frieden? Wie kann ich Kraft finden für diesen Tag? Wo finde ich Ruhe und Orientierung? Und manche versuchen, diese Antworten zu klären über Coaching oder über Meditation oder über verschiedene Formen von Spiritualität. Und ich glaube, die Frage ist gar nicht so sehr, glauben die Menschen in Stade? Die Frage ist vielmehr, woran glauben die Menschen in Stade? Der anglikanische Geistliche John Peters, der hat mal Folgendes beobachtet. Er hat gesagt, wenn Menschen aufhören, an Gott zu glauben, glauben sie nicht an nichts, sondern an alles Mögliche. Ich glaube, hier ist so eine Verbindung zu dem Bibeltext von damals und eurer Gemeinde heute. Weißt du, Lystra war keine bedeutende Stadt, war kein Ort voller geistlicher Möglichkeiten, wo man gedacht hat, oh, hier kommt gleich eine Erweckung. Es war ein Ort voller Verwirrung und Hoffnungslosigkeit. Aber Gottes Spezialität ist es immer noch, dort Hoffnung wachsen zu lassen, wo es keine Perspektive gibt nach menschlichem Aussehen. Und Gott macht das nicht mit einer großen Kampagne. Gott braucht dafür auch nicht viel Geld. Gott braucht da nur eine kleine Familie. Let's go. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Dort traf er, also dann Paulus, Timotheus, ein Christen. Seine Mutter, auch eine Christin, war jüdischer Abstammung, sein Vater ein Grieche. Also, wir sind in Lystra unterwegs und da begegnet Paulus jetzt einem jungen Menschen. Der heißt Timotheus. Seine Familie ist jetzt keine klassisch christliche Familie, wie ihr das vielleicht von mir gedacht habt, als wir uns hier vorgestellt haben mit Vincenzo. Nein, seine Mutter ist gläubig, aber halt relativ frisch und hat so einen jüdischen Hintergrund. Sein Vater ist Grieche und hat einen heidnischen Hintergrund. Und die Theologen glauben, weil der Satzbau auf eine bestimmte Art gemacht ist, dass der Vater vielleicht schon verstorben ist. Das heißt, hier ist ein junger Mensch, der wächst in keiner leichten Situation auf. Unterschiedliche Weltbilder im Elternhaus, vielleicht kennt ihr das. Vermutlich kein Vater und dadurch schon früh Verantwortung auf den jungen Schultern. Und ich möchte dich mal fragen, wenn du das hörst, wo würdest du dich in dieser Geschichte einordnen? Ich möchte euch so gern Hoffnung machen, dass Gott seine Geschichte nicht erst anfängt zu schreiben, wenn alles schön geordnet ist. Es braucht keinen stabilen Rahmen für Gott, um was Neues anzufangen. Warum ich das glaube, das sehen wir hier im Leben von Timotheus. Viele Jahre später schreibt Paulus einen Brief. Also er schreibt viele Briefe, aber er schreibt so seinen letzten Brief. Er ist bereits in Haft. Und das, was wir heute als zweiten Timotheusbrief in unserer Bibel finden, das ist so der letzte Text, den Paulus da geschrieben hat. Und er schreibt an diesen jungen Menschen und er redet aber nicht über die großen Wunder, nicht über irgendwelche Predigten, die er gehalten hat. Er erinnert Timotheus an zwei Frauen. Und zwar an die Mama und an die Oma. Das sind die beiden, die ihren Glauben an Timotheus weitergegeben haben. Vielleicht haben sie abends total übermüdet noch mit ihrem Timotheus am Bett gebetet, unspektakulär. Aber daraus entsteht etwas. Weißt du, die wenigsten von uns wüssten jetzt, wo Lystra so liegt. Aber heute versammeln sich über 2 Milliarden Menschen, Christen, rund um den Globus und sie kennen den Namen Timotheus. Einfach nur, weil 2 Frauen ihren Glauben weitergegeben haben. Und hier sehen wir was. Und das möchte ich als Ermutigung euch heute mitgeben, sich in andere zu investieren. Das kann so eine Kettenreaktion des Segens auslösen. Ich habe in einer meiner Andachten eine Geschichte gelesen und die hat mich nicht losgelassen. Die ist vom Schriftsteller Juan Carlos Ortiz und er erzählt eine Begegnung aus seiner Heimat in Argentinien. Und er begegnet dort einer älteren Dame. Neben ihr steht ein junges Mädchen, das ist ihre Urenkelin. Und im Gespräch erzählt die Frau irgendwann ganz nebenbei, ich habe 6 Kinder und inzwischen 36 Enkel. Krass, ne? Und Carlos schaut sie an und er denkt, ey, was für eine Familie. Und er kriegt dann so nach und nach mit, dass viele dieser Enkel wirklich gebildet sind und ein gutes Leben haben und so weiter. Und er fragt sie, ey, wie haben sie das geschafft? Wie baut man so eine Familie auf? Und ihre Antwort überrascht ihn. Sie sagt, gar nicht. Ich habe mich nur um meine 6 gekümmert und die haben sich jeweils wieder um ihre 6 gekümmert. Und ich liebe diesen Gedanken. Ich finde ihn grandios. Was so groß aussieht, beginnt oft ganz klein. Es ist eine Generation, investiert sich in die nächste. Und das sehen wir auch bei Timotheus. Die Oma in die Mutter in ihren Sohn. Sie geben weiter, was sie selbst von Gott empfangen haben. Weißt du, das Christentum ist immer nur eine Generation entfernt vom Aussterben. Und jede Generation hat die Chance, der Nächsten zu erzählen, wie gut Gott ist. Und immer wenn ich sowas erzähle, dann weiß ich, hier sitzt garantiert jemand, der sagt, okay, ich habe aber niemanden, der sich in mich investiert hat. So meine Familie, die ist weit weg von Gott. Wenn dir das so geht, dann möchte ich dir gerne sagen, jede Glaubensgeschichte hat irgendwann mit einer Person angefangen. Eine Person, die gesagt hat, und ab hier läuft es in meiner Familie anders. Ich bin die Person, die dafür sorgt, dass wir das jetzt hier bei uns anders machen. Ich glaube, was du heute investierst in einen Menschen, das kann Generationen verändern. Wie das geht, das entdecken wir jetzt in den nächsten zwei Versen. Da lesen wir in den Versen 2 und 3. In den Gemeinden in Lystra und Ikonion wurden Timotheus sehr geschätzt. Ikonion, noch so ein Ort. Ihn nahm Paulus als weiteren Begleiter mit auf die Reise. Und das ist so cool. Paulus nimmt jetzt diesen jungen Menschen unter seine Fittiche. Eigentlich hätte ich auch eine Pastorenanwärterin heute dabei gehabt. War ein bisschen angeschlagen, habe ich gesagt, bleib zu Hause, mach das so. Aber das ist eigentlich das Prinzip. Glaube wächst nicht von allein. Timotheus ist dabei, wenn Paulus dann weiter durch die Gegend reist und Gemeinden im Glauben ermahnt und ermutigt und stärkt. Timotheus ist dabei, als Paulus, kannst du mal nachlesen, Apostelgeschichte 16, so einen geistlichen Traum hat und wie er dann seine Route ausrichtet. Er lernt, wie man die Stimme Gottes hört. Und dann irgendwann sagt Paulus zu Timotheus, so jetzt darfst du predigen. Und er ermutigt ihn, jetzt ist deine Zeit dran, du darfst geistlich Verantwortung übernehmen. Und schließlich wird Timotheus sogar Gemeindeverantwortung übertragen in Korinth und in Ephesus. Da sehen wir, Glaube wird nicht nur erklärt, sondern Glaube wird gesehen und gelernt und gelebt. Und wie ihr jetzt schon wisst, arbeite ich ja als Pastor. Aber es gibt nirgendwo so ein Handbuch, wo einem erklärt wird, wie man das als Pastor eigentlich macht. So, wie leitet man so eine Menschengruppe? Wie liest man Excel-Tabellen mit vielen Zahlen drin? Nicht meine Stärke. Wie klärt man Konflikte und sorgt dafür, dass Gerüchte sich nicht ausbreiten? Wie kommuniziert man auf diesen vielen verschiedenen Kanälen? Und ich habe einige Jahre gebraucht, um für mich zu klären, will ich das überhaupt? Und da waren Zweifel und da waren Angst und da war ganz viel Unsicherheit. Und vielleicht kennt ihr das auch so aus eurem Berufsleben, wenn ihr was Neues gemacht habt oder einen Berufswechsel oder halt euch neu orientiert. Ich kenne das auf jeden Fall. Und da war es für mich so wichtig, dass ich erfahrene Pastoren hatte, die gesagt haben, ey Daniel, komm mal mit. Und die haben mich mitgenommen in irgendwelche Meetings oder schwierigen Gespräche. Und ich habe da gecheckt, okay, dieses ganze Ding, das lernt man nicht nur dadurch, dass man Texte liest, sondern durch Beziehung und Nähe. Und so funktioniert auch euer geistliches Wachstum. Man ist nie fertig. Man hat immer irgendwelche Zweifel und immer irgendwelche Unsicherheiten. Aber das, was ich habe, stand heute in meinem unfertigen Zustand. Das gebe ich weiter. Und das Gleiche kannst du auch tun. Nicht nur etwas über den Glauben hören, sondern einfach weitergeben, was du hast. Als sich das Leben von Paulus zu dem Ende neigt, beauftragt er Timotheus mit folgenden Worten. Er sagt, was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das gib an zuverlässige Christen weiter, die wiederum fähig sind, andere im Glauben zu unterweisen. Und ich möchte dich mal fragen, was könntest du weitergeben? Und von wem würdest du gerne lernen? Ja, hier haben wir schon eine Idee. Versuch mitzudenken, zu überlegen. Ich glaube, Glaube wird lebendig, wenn Menschen nicht nur empfangen, ich hoffe, ihr empfangt gerade was, sondern wenn wir das, was wir empfangen haben, dann auch weitergeben. Derjenige, der am meisten von dieser Predigt profitiert, bin wahrscheinlich ich. Nicht so, wie ich rein investiert habe. Ich erlebe das immer wieder bei Alpha. Gibt es Alpha hier in dieser Gemeinde? Sonst erkläre ich das kurz. Alpha ist eine Reihe von Treffen zu den grundlegenden Fragen des christlichen Glaubens. Wer war Jesus? Was hat es mit der Bibel auf sich und so weiter? Und ich habe da schon 7 Mal mitgearbeitet und ich habe jedes Mal etwas gelernt. Und das nicht, weil die Inhalte jedes Mal neu waren, sondern weil jedes Mal neue Menschen dabei waren, mit neuen Fragen. Daniel, sag mal, wie kann das, was vor 2000 Jahren im Nahen Osten passiert ist, für mich heute irgendwie eine Bedeutung haben? Daniel, Warum soll man beten, wenn Gott eh schon alles weiß? Daniel, wie klingt Gottes Stimme? Versuch das mal zu erklären. Unser Glaube wächst, wenn wir nicht nur empfangen, sondern wenn wir anfangen, weiterzugeben, was wir empfangen haben. Wachsen im Glauben geschieht in Beziehung und im Weitergeben. Und vielleicht hilft hier an dieser Stelle so ein Bild, das Jesus selber gebraucht hat. Der hat ja häufig auch in sehr warmen Umgebungen gepredigt und war ein hervorragender Pädagoge. Und deswegen habe ich mir für diese Predigt heute ein Bild von Jesus mitgebracht. Im Markus-Evangelium Kapitel 4 spricht Jesus über Gottes Wirken in unserem Leben. Und er vergleicht Gottes Wirken mit einem Samenkorn. Das ist klein, fast unscheinbar. Aber Jesus will uns damit etwas sagen. Dafür habe ich hier was mitgebracht. Guck mal hier. Was ist das? Ein Samenkorn. Weil du es gesehen hast oder weil du es schon erahnt hast von dem, was ich gesagt habe? Weil ich es erahnt habe. Du hast es erahnt, yeah. Das hier ist ein Apfelkern. Und man kann ihn wahrscheinlich von hinten kaum sehen und selbst von vorne braucht es eine gute Brille, um den zu sehen. Was ist die Kraft von diesem kleinen Ding? Was die Kraft von diesem Mini-Ding ist, das erfährst du nur, wenn du damit etwas tust. So was kann man damit machen. Erstens, du kannst so einen Apfelkern essen, einfach runterschlucken. Und so kannst du auch mit deinen Gaben und mit deinen Finanzen und mit deiner Zeit umgehen. Wenn du die Dinge nur für dich einsetzt, dann wird daraus nicht viel werden. Du wirst keine Wunder erleben. Zweitens, wir können diesen Apfelkern hier, den spende ich großzügig der Matthäusgemeinde hier in Stade, und wir stellen ihn hier vorne auf unser Podest. Und dann können wir diesen Apfelkern bewundern, wir können darüber philosophieren, aber irgendwann wird uns das langweilig. Er wird einstauben und wahrscheinlich werden wir ihn vergessen und irgendwann beim Putzen wegwischen. Und weißt du, das passiert mit unserem Geld und mit unseren Gaben und auch mit unserem Glauben, wenn wir ihn Gott nicht zur Verfügung stellen. Wir erleben nichts mit Gott, weil wir nichts für Gott einsetzen. Weil wir sagen, da, den parken wir. Wir gehen auf Nummer sicher. Wir bleiben in der Safe Zone. So was können wir drittens tun mit so einem Apfelkern? Wir können anfangen, ihn zu sehen. Wir können das machen, was der Seemann in der Geschichte von Jesus tut. Er nimmt das, was er hat, und er öffnet die Hand und er lässt es los. Und das ist in dem Moment die Reich-Gottes-Rechnung. Wir nehmen das, was wir haben, nicht das, was wir gerne hätten, und wir lassen es los. Wir verschenken unser Geld, wir verschenken unsere Zeit. Wir verschenken unsere Gaben an andere und dann kommt das Wachstum, dann kommt die geistliche Frucht. Die großen sichtbaren Dinge, die wir bewundern, die entstehen aus dem Unsichtbaren. Und aus so einem einzigen kleinen Apfelkorn, Kern, können weitere Äpfel entstehen. Vielleicht ein Apfelbaum, wenn man geschickt ist, vielleicht sogar eine ganze Obstplantage im alten Land, wer weiß. Stell dir mal vor, was Gott mit dir und deinem Leben machen kann, wenn du ihm das Kleine, was du hast, zur Verfügung stellst und ihm damit vertraust. Und vielleicht sitzt du hier und denkst, oh, ehrlich gesagt, ich habe gerade gar keinen Samenkern. Ich habe noch nicht mal einen richtigen Glauben. Ich habe eine Menge Zweifel. Da möchte ich dir gerne Mut machen. Timotheus ist nicht durchgestartet, als er ein fertiger Held war mit einem fertigen Diplom in Theologie oder was auch immer. Gott hat angefangen, im Kleinen Dinge zu tun. Und vielleicht musst du in diesem Gottesdienst gar nichts Großes entscheiden. Vielleicht ist dein nächster Schritt einfach nur, ich bleib offen. Ich stelle eine Frage. Oder wenn wir gleich anfangen, Jesus anzubeten, dass du so innerlich sagst, Gott, wenn es dich wirklich gibt und du was vorhast, dann zeig dich mir. Gott beginnt seine großen Dinge auf dem Kleinen. Und ich möchte euch als Ermutigung eine Geschichte aus Hamburg, aus meiner Gemeinde erzählen. Und das ist der Abschluss der Predigt. Wir haben vor ein paar Wochen das Jubiläum der Christusgemeinde gefeiert. 120 Jahre. Und dabei ist mir wieder eine Sache bewusst geworden. Wenn man so in unserem Gemeindehaus sitzt, noch wärmer als hier, glaubt's mir, dann ist dieses ganze Gebäude und alles, was du da siehst, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Nach dem Zweiten Weltkrieg lag vieles in Trümmern. Also Hamburg haben sie ja richtig bombardiert. Gerade die Ecke, wo wir wohnen, Da kannst du sogar Plaketten am Haus sehen, wann die abgebrannt wurden und in den 50er Jahren aufgebaut. Und das war nach dem Zweiten Weltkrieg eine Zeit ohne große Pläne, ohne Geld, ohne starke Strukturen, auch ohne Pastor. Am Ende waren nur 9 Menschen übrig. 9. Mehr nicht. Und jetzt stell dir einmal vor, wie das im Himmel aussieht. Wie diese 9 Leute dort stehen, vor dem Thron Gottes in der Anbetung und sich die Augen reiben und sagen, Gott, was hast du aus unserem kleinen Samenkern gemacht? Die waren theologisch nicht ausgebildet, die waren nicht besonders stark, die haben wie alle Hamburger zu der Zeit einfach ums Überleben gekämpft. Aber sie haben Gott hingehalten, was sie hatten. Hier, Gott. Und es ist die Rechnung vom Reich Gottes. Gott gebraucht Menschen, die sich von ihm gebrauchen lassen. Andere hat er halt nicht. Weitergeben, was man hat. Ohne Garantie auf Erfolg. Weißt du, und heute treffen sich an diesem Ort, wo 9 Menschen sich versammelt haben, jeden Sonntag weit über 300 Leute. Und die beten und die lachen und die fallen hin, die stehen wieder auf und feuern einander an. Und aus dieser einen Gemeinde sind 3 weitere eigenständige Gemeinden entstanden, wo die wieder 2 eigene Gemeinden jeweils gegründet haben. 9 Apfelkerne haben gereicht, liebe Stader. 9. Ihr seid mehr als 9. Und am Ende ist das doch genau unser Auftrag als Kirche, oder? Ob wir jetzt in Hamburg sind oder in Stade. Empfangen von Gott und dann weitergeben. Empfangen von Gott, weitergeben. Ihr könnt Zeit schenken, Glauben teilen, Menschen lieb haben. Das ist gar nicht kompliziert. Und vielleicht zögerst du und sagst am Ende der Predigt, boah, ich habe immer noch nicht genug. Und Jesus sagt aber was anderes. Er sagt, bittet mich. Ich will euch geben, was ihr braucht, liebe Matthäus-Gemeinde. Und das Größte, was Gott uns geben kann, ist sich selbst, seinen Geist. Jesus sagt in Lukas 11, wie viel mehr wird der Vater denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten. Und das möchte ich jetzt gern mit euch machen, dass wir uns gleich gemeinsam einmal hinstellen und so vor Gott kommen, bevor wir in die Anbetung starten. Nicht mit perfekten Worten, sondern einfach die Hände offen halten. Und dann, wenn man steht, ist man schon mal ein bisschen lockerer. Dann schließen wir die Augen, dann sind wir nicht abgelenkt und öffnen die Hände. Ja? Wem es möglich ist, der kann doch gerne aufstehen, dass wir uns einmal ausrichten auf Gott. Ein bisschen locker machen, sodass ihr bequem steht. Und mir hilft es immer, die Augen zu schließen, weil ich so hyper abgelenkt bin. Und dann öffnen wir die Hände als Zeichen, dass wir jetzt kindlich kommen als seine Töchter und Söhne. Und vielleicht ist dein eines Gebet als Reaktion auf die Predigt, dass du innerlich einmal betest, komm, Heiliger Geist. Der, ich stelle mich zu den Gebeten, die du jetzt im Herzen gehört hast, und ich bete für meine Geschwister, komm, Heiliger Geist, tu und lass, was du willst. Und wir warten auf dich, wir warten auf dein Wirken. Versuch einfach da zu stehen, still, aber mit empfangsbereit zu sein, so wie du das kannst. Herr, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich bete, komm mit mir. Wir brauchen dich. Ohne dich können wir nichts tun, aber in dir bringen wir viel Frucht. Komm und füll uns neu. Manche von euch kann sein, dass sich die Gegenwart Gottes einfach in Form wie so eine Schwere äußert. Heißt das willkommen? Das Wort für Herrlichkeit ist oft auch Schwere. Ja, danke, Jesus. Danke für das, was du tust. Ich hätte gerne 2 Impulse weitergeben. Wir haben einfach die Augen geschlossen. Das ist jetzt kurz wichtig und prüfst mal, ob das was für dich ist. Ich hatte so den Impuls, dass vielleicht jemand gibt, der sagt, ey, ich muss erst dies und das machen, haben oder klären, bevor Gott mich gebrauchen kann. Wie so eine Minderwertigkeit und dass man sich klein fühlt. es jemanden hier gibt, den das zutrifft, wir haben einfach die Augen geschlossen, dass du mal die Hand hebst und dann würde ich von hier vorne, euren Namen kenne ich eh nicht, beten. Ja, Dankeschön. Ist noch jemanden? Herr, ich danke dir dafür, dass du uns den Geist der Kindschaft gibst. In der Bibel heißt es, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Und ich bete jetzt für meine Geschwister hier, dass du den Geist der Kindschaft neu schenkst, dass alle Minderwertigkeit geht in deinem Namen, Jesus. Und ich bete, dass du neu freisetzt, was du reingelegt hast in deine Kinder. Nicht wir sind diejenigen, die die Kirche bauen, sondern du. Nicht wir sind diejenigen, die reden, sondern du. Und ich bete, dass wirklich auch jede Form von Identitätslüge jetzt geht in deinem Namen, Jesus. Und dass ein neues Erfahren deiner Liebe und Gegenwart kommt. Heiliger Geist, du bist sanft. Die Frucht des Geistes ist Sanftmütigkeit. Und ich bete, dass du mit deiner Sanftmütigkeit neu kommst. Komm mit mir, Herr. Es gibt einen zweiten Impuls, den ich so in ähnlicher Form hier reingeben will. Es kann sein, dass Gott heute etwas unter den Generationen in eurer Gemeinde heilen möchte. Ich weiß von nichts, einfach ein Impuls. Und du bist nicht selber schuld, aber vielleicht gibt es jemanden hier, der sagt, ich will was beitragen. Auf eurer Website steht, wir sind eine Kirche aus allen Generationen. Es jemand gibt, der sagt, boah, ich will so eine Brücke sein zwischen den Generationen. Könntest du deine Hand kurz heben, dann würde ich gern segnen für dich beten. Ja, oh, viele Hände, stark. Genau, nehmen wir die Hände runter, weiß ich, dass ihr hier seid. Herr, wir greifen diesen Impuls auf und du hast die Kirche wirklich als was Buntes vorgestellt. Alt und Jung, Seite an Seite. Das ist die Energie der Jungen, die Matthäusgemeinde nach vorne bringt, dass die Weisheit der Alten den Kurs hält. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du all diejenigen, die jetzt die Hand gehoben haben, wirklich befähigst, Brücken zu bauen zwischen den Generationen. Hier sind wir eher die ältere Generation, im Keller eher die junge Generation. Und ich bete wirklich, dass so die Erfahrung und auch die Kraft der älteren Generation, die hier jetzt versammelt ist, zum Segen wird für die Kinder und Jugendlichen. Herr, ich bete, dass du unter den Jugendlichen wirklich auch Glauben freisetzt, so ja, wie ich das dann irgendwann erleben durfte. Und dass hier weitergegeben werden kann, was empfangen wurde. Danke, Herr, was du tust in deiner Kirche. Wir wollen dich jetzt anbeten. Und dir zusingen, wir freuen uns auf dein Werk unter uns und was du vorhast mit der Matthäusgemeinde in Stade.